BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Das ist die letzte Ausgabe vor Weihnachten. Insofern möchte ich die Gelegenheit nicht verpassen, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein besinnliches und friedvolles Weihnachtsfest zu wünschen. Ich hoffe, Sie finden Ruhe im Kreise Ihrer Lieben. Und wenn Sie dennoch Zeit und Lust haben, Podcasts zu hören, dann freue ich mich, wenn Sie gemeinsam mit mir auf das vergangene Jahr BTO-Podcast zurückblicken. Das machen wir in zwei Teilen. Kommende Woche der Teil 2 zum zweiten Halbjahr. Diese Folge geht es um das erste Halbjahr 2024 beim BTO-Podcast. Als ich mir angeschaut habe, was wir für Themen gemacht haben, wie viele Podcasts es auch waren, war ich zugegebenermaßen etwas beeindruckt, etwas erschrocken, aber gleichzeitig auch immer wieder neugierig zu sehen, verdammt nochmal, wir haben doch hier und da wirklich interessante Themen bearbeitet. Insofern hat mir der Rückblick geholfen, etwas Klarheit zu bekommen über das Jahr. Es hat mir Freude gemacht, es vorzubereiten. Und ich hoffe, Sie finden es spannend anzuhören. Insofern fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured by Handelsblatt.
Ein Virtual Private Network, kurz VPN, ist ziemlich nützlich. Mit einem VPN sicherst du deine Privatsphäre und deine Anonymität im Internet. Du kannst auf gesperrte Inhalte zugreifen und online billiger einkaufen. Beim Datenzugriff werden deine Verbindungen priorisiert behandelt und du vermeidest die Drosselung der Datenrate bei Internetanbietern. Außerdem schützt dein VPN deine Geräte vor Cyberattacken. All diese Vorteile bietet dir unser Sponsor CyberGhost VPN und das mit über 15 Jahren Markterfahrung, 38 Millionen Nutzern weltweit und exzellenten Bewertungen auf Trustpilot. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse, verschlüsselt deine Daten und leitet deinen gesamten Internetverkehr durch einen sicheren VPN-Tunnel. Die Software ist mit mehr als 40 großen Streaming-Plattformen kompatibel, damit du uneingeschränkten Zugang zu all deinen Lieblingsinhalten hast, egal wo du dich geografisch befindest. Die Server von CyberGhost sind in 100 verschiedenen Ländern verfügbar, sodass du immer eine zuverlässige Verbindung hast. Dabei werden höchste Sicherheitsstandards gewährleistet, inklusive einer strengen No-Logs-Politik. Ob du zu Hause oder über ein öffentliches WLAN surfst, niemand kann sehen, was du online machst. Ein einziges CyberGhost VPN-Abonnement schützt bis zu 7 Geräte gleichzeitig. Wenn du alle diese Vorteile nutzen willst, dann sichere dir den exklusiven CyberGhost-Deal unter cyberghostvpn.com/BTO und erhältst 83% Rabatt auf den 2-Jahres-Plan. Das senkt den Preis auf nur noch 2,03 € pro Monat. Dazu bekommst du 4 Monate gratis. Jetzt risikofrei testen mit der 45-Tage Geld-Zurück-Garantie unter cyberghostvpn.com/BTO. Ach ja, was noch wichtig ist, der CyberGhost Kundensupport ist 24/7 auf Deutsch erreichbar. Mehr Informationen in den Shownotes.
Statt chronologisch vorzugehen, dachte ich mir, es wäre interessant, sich mal die großen Themen anzuschauen, mit denen wir es zu tun hatten. Den Auftakt machte allerdings ein Einzelthema, ein unterhaltsames Thema. In der ersten Folge des Jahres 2024, in der Folge 224, ging es um die Kunst. Ist Kunst ein gutes Investment? Kann man mit der Anlage von Geld in Kunst vielleicht sogar sein Vermögen sichern, gerade in diesen unsicheren Zeiten? Dazu habe ich gesprochen mit Dr. Hartmut Reck, der große Investoren, große Familienstiftungen dabei berät, entsprechend ihr Geld in Kunst zu diversifizieren. Das Gespräch war durchaus amüsant und vor allem auch durchaus erhellend.
Warum sammeln Menschen überhaupt? Wenn ich die Sammler so vor meinem geistigen Auge vorbeiziehen lasse, dann ist es immer so, dass die Sammlung sehr viel mit dem Sammler zu tun hat. Also die emotionale Rendite und das Auseinandersetzen mit Kunst, das Reisen, die Fragestellungen, die in Werken sind, die interessieren eigentlich Sammler mehr als letztendlich der Preis. Deshalb erklärt sich auch, warum Marc Andreessen für einen 6-stelligen Betrag ein Kunstwerk kauft, was er noch nie gesehen hat, von Alicia Quade.
Und er hat natürlich auch wahnsinnig viel Geld, dass er wahrscheinlich das überhaupt nicht merkt, was er ausgegeben hat.
Das ist ein Vorurteil, denn gerade Menschen mit sehr viel Geld können sehr genau rechnen. Und ich kann Ihnen aus meiner Erfahrung sagen, ich habe so 2-3 Mandanten, mit denen habe ich mich gestritten wegen 300 Euro Umsatzsteuer. Ja, und die verdienen jährlich mindestens 6-stellig, wenn nicht mehr. Ja, so wo man sagt, es ist völlig egal. Nee, ganz im Gegenteil, Menschen, die sehr viel Geld haben, können sehr genau rechnen und sind halt auch bereit, höhere Risiken einzugehen, als wenn ich nur irgendwie 50.000 Euro auf dem Sparbuch habe.
Aber Sie waren bei dem Sammler, Sie haben im Prinzip gesagt, der wahre Nutzen der Kunst, um es eigentlich abzuschließen, der wahre Nutzen ist nicht ein finanzieller Nutzen, sondern ist ein emotionaler Nutzen.
Genau, ist der emotionale Wert. Und der Wert der Auseinandersetzung. Sie wären einfach ein ganz anderer Mensch, wenn Sie Kunstsammler sind, als wenn Sie keine Kunst besitzen. Das kann Ihnen jeder, der Kunst sammelt, bestätigen. Das macht was mit Ihnen. Weil Sie sich mit den Werken auseinandersetzen müssen, bevor Sie kaufen, weil Sie sich mit den Künstlern auseinandersetzen müssen, weil Sie mit der Zeitdebatte sich auseinandersetzen müssen. Ja, deshalb sind die größten Kunstsammlungen ja immer auch in zeitgenössischer Kunst. Also die Medici damals haben ja auch zeitgenössische Kunst mit Donatello gesammelt, ja, weil sie ein Marketing damit machen wollten. Und heute ist das genauso. Also Boris zum Beispiel ist ja auch einer der größten Kunstsammler hier in Berlin, kommt aus der Marketingbranche und sagt, ich sammle Kunst, weil man den Marketingleuten nicht mehr glaubt, aber den Künstlern schon.
Leider waren die anderen Themen im ersten Halbjahr diesen Jahres nicht immer so erfreulich. Schon im ersten Halbjahr ging es häufig um die ausgesprochen kritische Lage der deutschen Wirtschaft. In Folge 235, Fett statt athletisch, erklärte Professor Gunter Schnabel, dass wir die guten Jahre eben nicht genutzt haben. Seine Kernaussage, Deutschlands fette Jahre sind vorbei.
Also wenn ich jetzt mal zurückschaue, die letzten 10 bis 15 Jahre, dann haben wir ja erlebt, dass die Geldpolitik sehr expansiv war, die Europäische Zentralbank Staatsanleihen gekauft hat, dadurch die Ausgabenspielräume insbesondere für den deutschen Staat deutlich erhöht hat und auch Freiräume für die Politik geschaffen hat, die Regulierung immer weiter voranzutreiben. Und diese drei Politikpfade, eine expansive Geldpolitik, eine expansive Finanzpolitik und eine sehr aggressive Regulierungspolitik, sind für mich die Gründe für den Wettbewerbsverlust der deutschen Wirtschaft. Also die deutsche Wirtschaft wurde von niedrigen Zinsen und Finanzierungskosten betäubt. Viele Bezieher von Leistungen des Staates wurden dadurch besser gestellt, dass die Ausgabenspielräume des Staates deutlich gestiegen sind und die Kosten der Regulierung für Unternehmen und Banken konnten dadurch versteckt werden, dass auf anderer Seite durch geringe Zinsen die Finanzierungskosten deutlich verbessert waren. Diese schleichende Lähmung unserer Volkswirtschaft, die hat jetzt zu stark steigenden Lohnstückkosten geführt, zu einem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit. Und ich würde jetzt bestreiten, dass wir mit einer Rückkehr zu einer solchen Politik jetzt unser Land therapieren könnten. Also uns bleibt nicht viel anderes übrig, als zu reformieren. Und Reformen heißt immer, die Zinsen müssen hoch bleiben, die Kosten, die Finanzierungskosten für die Unternehmen müssen deutlich höher sein, als sie vor 2021 waren. Das würde die Unternehmen zwingen, wieder die Effizienz zu erhöhen, wieder innovative Produkte zu entwickeln. Und dann würden die Unternehmen auch aggressiver Deregulierung, Abbau von Bürokratie einfordern. Und das würde dann auch die staatlichen Entscheidungsträger, insbesondere die Europäische Union, zwingen, Bürokratie abzubauen. Bürokratische Monster wie die Taxonomie, wie die Lieferkettengesetze oder auch der Klimazoll müssten dann verschwinden. Und nur so könnte unsere Wirtschaft auf Dauer dann wieder wettbewerbsfähig werden.
Jetzt würden wahrscheinlich Leute, die zuhören, sagen dann zu mir so, das IFO-Institut hat gerade eben vor ein paar Tagen Zahlen gebracht, wonach der Zinsanstieg dazu führt, dass Unternehmen weniger investieren. Die Zahl ist nicht ganz genau präsent, aber ungefähr 10% weniger Investitionen wegen des Zinsanstiegs. Und wir wollen doch eigentlich, dass mehr investiert wird. Und darüber hinaus, Sie haben gesagt, die Unternehmen waren betäubt in der Phase der tiefen Zinsen. Da haben wir beide ja Konsens, haben wir früher im Podcast auch besprochen. Aber obwohl das Geld, die sich dies gekostet hat, haben sie ja schon damals nicht im Inland investiert. Ich meine, deutsche Unternehmen waren ja über Jahre hinweg in der Merkel-Zeit auch Netto-Sparer. Und ich glaube, jetzt helfen Sie mir auf die Sprünge, eigentlich ist ein Unternehmen ja kein Netto-Sparer sein, sondern Netto-Schulden aufnehmen und investieren. Also wundert mich so ein bisschen, weil wir haben eh eine Investitionsschwäche und Investitionsschwäche mit höheren Zinsen bekämpfen, würde jetzt wahrscheinlich einer sagen, verstehe ich nicht.
Ja, klar, das entspricht jetzt auf den ersten Blick der Intuition. Aber Sie haben ja auch schon festgestellt, dass die niedrigen Zinsen in den 10er-Jahren nicht dazu geführt haben, dass mehr investiert wurde. Und ich glaube, es wurde nicht investiert, weil die günstigen Finanzierungskosten den Unternehmen die Gewinne auch so in die Kasse gespült haben. Und ich würde sagen, früher oder später, wahrscheinlich auch mit einer Zeitverzögerung, werden höhere Zinsen die Unternehmen dann im Umkehrschluss zwingen, sich neu aufzustellen. Und das wird mit Produktivitätsgewinnen verbunden sein, die man nur dadurch erreichen kann, dass man eben in effizientere Produktionsverfahren und in neue Produkte investiert. Aber das setzt natürlich auch voraus, dass der Staat eine entsprechende Umgebung schafft, die entsprechenden wirtschaftlichen Voraussetzungen schafft. Und das würde aus meiner Sicht ganz klar mit Deregulierung verbunden sein. Also bei den Regulierungen, die wir heute haben, beispielsweise bei einer von Brüssel zentral gesteuerten Kreditvergabe entsprechend ökologischen oder klimapolitischen Kriterien durch die Taxonomie, würden solche Investitionen natürlich nicht kommen.
Die Analyse von Gunter Schnabel wurde auch vom ehemaligen Wirtschaftsweisen Volker Wieland geteilt. In Folge 249 mit dem Titel Deutschlands Abstieg erklärt er, wie Reformunfähigkeit und politische Ignoranz Deutschland in eine zunehmend bedrohliche Wirtschaftslage bringen. Ebenfalls Gegenstand meines Gesprächs mit Professor Wieland war die Arbeitsweise des Sachverständigenrates und auch die Frage, wie er denn die jüngsten sehr öffentlich ausgetragene Konflikte im Sachverständigenrat sieht.
Es wird ja oft über den Bereich Governance und so weiter geredet und welche Vorkehrungen Unternehmen treffen sollen. Da ist es natürlich so, da geht es eigentlich um Vorkehrungen, die einzuhalten sind, damit Unternehmen oder Organisationen ihre gesetzlichen Pflichten nicht widersprechen. Ja, und in dem Sinn kann man ganz klar sagen, der Sachverständigenrat, der berät, der trifft keine Entscheidungen, keine Regierung, da gibt es keine Befangenheitsfragen, dass man also eine Entscheidung, ein Gesetz voranbringen kann. Und insofern, denke ich, war das unproblematisch. Aber ob man das jetzt gerade in der Öffentlichkeit austragen sollte, würde ich sagen, das ist keine gute Idee. Um das vielleicht nochmal abzuschließen, ja, es gab da diese Diskussion, Sie haben es erwähnt, von über Frau Grimm, die eben in den Aufsichtsrat von Siemens Energy eingetreten ist. Das darf sie, aus meiner Sicht hätte in der Zeit, in der ich im Sachverständigenrat war, das auch niemand in Frage gestellt. Ich persönlich war übrigens nie in einem Aufsichtsrat, also ich spreche jetzt nicht pro domo, aber denke, das war keine gute Idee, das öffentlich zu machen. Und am besten sind die Ratsmitglieder beraten, wenn sie das jetzt unter sich ausmachen, wie sie damit umgehen wollen, ob sie bei bestimmten Themen dann halt, ich meine, das ist ja jetzt bekannt, das ist transparent, ja, man kann dann nochmal öffentlich machen, ich bin da Mitglied, oder sie kann, wenn sie selber will, zu bestimmten Themen nichts sagen. Eins ist aber auch klar, dieses Minderheitsvotumsrecht ist ebenfalls im Gesetz festgelegt. Das kann ihr niemand streitig machen. Das wurde übrigens mal eingeklagt von einem früheren Mitglied, also vor vielen Jahren, vor langer Zeit, dessen Minderheitsvotum sozusagen nicht abgedruckt wurde. Und deswegen ist seither auch völlig klar nochmal, dass das jedes Minderheitsvotum abgedruckt werden muss. Also das kann man sicher nicht einschränken. Insofern denke ich, ist das, was der Rat da an Gestaltungsmöglichkeiten hat, sehr überschaubar und es macht überhaupt keinen Sinn, das noch weiter zu diskutieren. Ich begrüße das. Ich finde es eigentlich gut, dass jetzt anscheinend Stille eingekehrt ist und die sich untereinander das klären oder eben nicht klären, aber das nicht weiter ausbreiten. Das hat dem öffentlichen Image nicht gerade gut getan.
Wie sehr die Politik die Lage des Landes verkannt hat und vielleicht immer noch verkennt, wurde erneut deutlich, als der Wirtschaftsminister forderte, die Wirtschaft solle aufhören zu jammern und stattdessen stärker im eigenen Land investieren und mehr Risikobereitschaft zeigen. Wörtlich forderte Robert Habeck Standortpatriotismus. Meine Meinung war damals, und ist es immer noch, es wäre natürlich besser, statt an den Standortpatriotismus zu appellieren, etwas für die Standortattraktivität zu tun. Grund genug für mich, in Folge 241 Standortvorteile schaffen, Standortpatriotismus, mit jemandem zu sprechen, der Menschen dabei hilft, in andere Länder auszuwandern oder zumindest dort Aufenthaltsgenehmigungen zu bekommen. Dr. Christian Kehlin, der Vorsitzende der Geschäftsführung von Henley Partners, einem Pionier im Bereich der sogenannten modernen Investitionsmigration, hat mir erklärt, wie das Ganze funktioniert und warum immer mehr Individuen und auch Familien diesen Weg beschreiten.
Die Leute sind sich bewusst, dass das nicht so geeignet ist, Grundlagen für die Zukunft zu schaffen, wenn sie also fast schon so ans Absurde grenzende Politik betreiben in Deutschland. Also wenn ich beobachte das ein bisschen von weit weg auch, aber wenn Sie teilweise schauen, was Ihre derzeitige Regierung produziert, das ist unglaublich, oder? Das ist ein Witz. Und die Leute weltweit, die lachen über die deutsche Regierung. Und Leute, die das beobachten, die es sich leisten können, also die wirklich international aufgestellt sind, die die Möglichkeit haben, ihren Wohnsitz zu verlegen, ihre Vermögenswerte vielleicht auch zu verschieben, die sind vermehrt daran, das zu tun.
Das Interview lohnt es sich auf jeden Fall nachzuhören. Das gilt auch für mein Gespräch mit Dr. Matthias Müller, dem Southeast Asia-Korrespondenten der Neuen Zürcher Zeitung. In der Folge 225 mit dem Titel »Das Gegenteil von gut« blickt er auf Deutschland und Europa und erklärt vor allem, warum Südostasien eine dermaßen dynamische Wirtschaftsregion ist. Wer ihm zuhört, kann eigentlich nur den Kopf schütteln, was für ein Bild er da wirft, quasi von der Ferne auf unsere Region.
Guckt sich auch so ein bisschen da unsere deutsche auch Außenpolitik an. Ich habe in Deutschland den Eindruck, dass wir inzwischen nur noch von Amateuren regiert werden, aber im außenpolitischen Bereich sind dann wirklich die Vollamateure unterwegs. Also wenn man zum Beispiel auch den Auftritt von Annalena Baerbock da in Peking damals sich angeschaut hat, als sie da den Chinesen im Grunde genommen erklärt hat, wie sie sein müssten, dass wir irgendwann mal zufrieden mit ihnen wären oder so. Da kann ich Ihnen nur sagen, dafür sind auch die ganzen asiatischen Länder inzwischen so selbstbewusst, dass sie diese Form von Belehrung da von uns nicht mehr haben brauchen.
Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür. Um Unternehmen jeder Größe bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, verfolgt Workday den Ansatz permanenter Innovation. Denn nur so können Kunden Veränderungsprozesse anführen, statt darauf zu reagieren. Nur Workday verfügt über einheitliche Daten, die nahtlos über eine einzige Plattform fließen und ihnen die Möglichkeit geben, intelligente Entscheidungen zu beschleunigen, Chancen zu erkennen und Risiken zu mindern. Workday versetzt Sie in die Lage, Modelle und Prognosen zu erstellen und schnell und zuverlässig zu handeln, dank Echtzeitdaten und einer zuverlässigen, in die Plattform integrierten KI. Besuchen Sie workday.com und erfahren Sie, wie Sie Fahrt aufnehmen können bei Ihrer Reise ins Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR.
Natürlich ging es im ersten Halbjahr auch um das Geld, welches unserem Staat angeblich fehlt. Übrigens, es wird auch viel mehr Geld fehlen, wenn immer mehr gut verdienende Menschen auswandern. Das sei nur am Rande erwähnt. In Folge 228 mit dem Titel Wir haben kein Geld, haben wir uns intensiv mit den Haushaltsnöten der Ampel beschäftigt und gezeigt, dass diese nur die kleine Spitze des riesigen Eisbergs an ungelösten Schuldenproblemen sind. Bernd Raffelhüschen, Professor für Finanzwirtschaft und Direktor des Forschungszentrums Generationenverträge an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, rechnet im Gespräch mit mir vor, wie hoch die deutsche Staatsverschuldung in Wirklichkeit ist.
Also wenn wir nichts machen, wenn wir weiterhin Zuwanderung nicht steuern und so tun, als ob wir gar kein Einwanderungsland wären, wenn wir weiterhin die Renten so finanzieren oder die Leistungshöhe so halten, wenn wir die Beamtenpensionshöhen so halten, wenn wir die Krankenversorgungsleistungen so halten und so weiter und so fort, dann würde eben halt da irgendwo was bei, ich glaube, 70 oder 80% des BIPs herauskommen als Nachhaltigkeitslücke, zusätzlich durch Migration. Aber die Gesamtnachhaltigkeitslücke, da reden wir ja eher über 400, 450, 500% des BIPs. Da sind sie also schon tatsächlich bei 20 Billionen Euro. Das ist ein Staatsbankrott, wenn wir nichts tun. Und der Staatsbankrott wird natürlich so stattfinden, dass wir massiv weiter in die Verschuldung dann auch sichtbar in die Verschuldung gehen. Denn nochmal, so eine Beamtenversorgungslast ist im Moment unsichtbar. Aber in dem Moment, wo ich in Pension gehe, und das mache ich nächstes Jahr, bin ich keine unsichtbare Staatsschuld mehr, sondern dann werde ich zu einer sichtbaren Staatsschuld.
In der Podcast-Folge habe ich dann auch erklärt, wie ich mir eine Reform der Schuldenbremse vorstellen könnte. Sie kennen es. Ich würde die verdeckten Verbindlichkeiten deutlich senken und im Gegenzug mehr echte Schulden machen und damit den Staat modernisieren und reformieren. Wir wissen natürlich auch, dass der Kampf gegen die Schuldenbremse politisch mit aller Härte geführt wurde. Es wurde immer wieder angeführt, dass man, sobald der Staat irgendwo spart, direkt für bessere Wahlergebnisse bei den Extremisten sorgen würde. So wurde Finanzminister Lindner, als er das bezweifelte, öffentlich heftig attackiert, nach dem Motto, seine Sparpolitik führt zum Aufschwung von radikalen politischen Kräften. Das war Grund genug für mich, die Studien genauer anzusehen, die keineswegs so ein eindeutiges Bild zeigen. In der Folge 245, Sozialstaat hilft nichts gegen rechts, erklärte dann Dr. Knut Bergmann vom Institut der Deutschen Wirtschaft, dass beispielsweise die Anhänger der AfD gegen den weiteren Ausbau des Sozialstaates sind, weil sie finden, dass das Geld den Falschen, also ganz konkret den Migranten, zugutekommt.
Also auch Olaf Scholz hatte beispielsweise auf dem SPD-Parteitag diese These vertreten, man muss nur gute Sozialpolitik machen, damit da niemand auf die Idee komme, rechte Parteien zu wählen. Das stimmt nicht, weil die AfD-Wähler, und das wäre jetzt noch so ein weiteres Akronym, sie sind allzeit fern des Durchschnitts, wie wir das mal in einem Aufsatz getauft haben. Also die AfD-Anhänger, die kleiden bei ganz vielen politischen Fragen immer den extremen Rand. Und das auch in der Ablehnung oder in der weitestgehend Ablehnung von sozialpolitischen Maßnahmen. Und die Erklärung ist schlichtweg darin zu suchen, dass dort offenbar das Gefühl besteht, dass Sozialpolitik letztlich illegitimen Empfängern zugutekommt. Und da reden wir dann auch wieder über das Stichwort Zuwanderung.
Man sieht also, es ist nicht immer so einfach, wie man sich das politisch wünscht. Ein weiteres Schwerpunktthema, wie könnte es anders sein, war die Energiewende. In Folge 227 mit dem Titel »Der Irrtum des Wirtschaftsministers« rechnen wir vor, dass selbst im besten Szenario fossile Kraftwerke für ein Viertel der Stromerzeugung stehen müssen. Gerade in diesen Tagen im Dezember, wo wir die Dunkelflaute hautnah erleben, müssen wir erkennen, wie richtig und berechtigt die Warnungen von Experten sind, die diese bereits seit Jahren vorbringen. Die Lücke, die ausbleibender Wind und wolkenverdeckte Sonne hinterlassen, kann eben nicht so geschlossen werden, wie die Politik dann, wenn die Sonne scheint und der Wind bläst, suggeriert. Die enormen Kosten, die wir gerade erleben, sind ein weiterer wichtiger Grund für die Forderung, dringend zu einer Neuausrichtung der Energiepolitik in Deutschland zu kommen. Das erklärte bereits im Frühjahr im Expertengespräch Dr. Florian Haslauer, Mitgründer und Partner der auf Energie, Unternehmen und Strategien spezialisierten E-Venture Consulting GmbH.
Und wir haben also diese Rechnung gemacht und sind dann teilweise selbst ein bisschen überrascht gewesen von den Ergebnissen daraus, nämlich wir haben gesehen, dass 3.400 Stunden genau genommen überbleiben, die im Defizit liegen. Das heißt, wir haben in 3.400 Stunden des Jahres nicht genügend Strom, auch wenn wir 100% bilanzielle Ausgeglichenheit haben und auch wenn wir das Vierfache an installierter Leistung haben wie in der Vergangenheit und auch wenn wir viel mehr Strom produzieren, den wir dann auch nicht nutzen können. Also das ist das Ergebnis. Und trotzdem bleiben noch 3.400 Stunden offen, wo wir nicht ausreichend Strom haben.
Das Ganze hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir in Deutschland beschlossen haben, vor einigen Jahren unsere Atomkraftwerke auszuschalten. In der Folge 229, Kurzschluss mit Langzeitfolgen, haben wir uns mit der Rolle der Kernenergie erneut beschäftigt. Fatih Birol, Chef der Internationalen Energieagentur, bezeichnete den Atomausstieg als historischen Fehler. Weltweit steht die Kernkraft vor einer Renaissance, die keineswegs so teuer sein muss, wie die derzeitigen Probleme beim Bau neuer Reaktoren suggerieren. So zumindest die Einschätzung der Internationalen Energieagentur. Diese sieht zudem ein großes Potenzial in den sogenannten Small Modular Reactors, die deutlich günstiger zu bauen sind. Und hier gibt es in Deutschland sogar ein Startup. Dual Fluid nennt es sich und es sitzt in Berlin. Es will mit einem innovativen Ansatz für eine Renaissance der Atomenergie sorgen. Welche Technologie das Unternehmen verfolgt und wie die Erfolgsaussichten sind, erklärte Dr. Jörn Peters, Finanzverstand von Dual Fluid, in Folge 229.
Wir wollen mit den Small Modular Reactors kleinere Reaktoren bauen, also irgendwie zwischen 150 und 300 Megawatt. Davon braucht man dann sehr viele, letztlich Tausende, vielleicht sogar Zehntausende. Die lassen sich so bauen, dass sie in einer kontrollierten Umgebung einer Werkshalle entstehen und dann im Ganzen vor Ort transportiert werden und dann dort verbaut werden. Das ist etwas, wo wir industrielle Serienfertigungsmethoden in die Nukleartechnik bekommen können. Und das war bisher nicht so richtig möglich, außer in den wenigen Beispielen in Frankreich und in Deutschland. Also Frankreich hatte auch so eine Art Konvoi-Reaktoren, aber bleiben wir mal im deutschen Beispiel. Da waren eben immer die gleichen Firmen beteiligt und dadurch haben die so eine Art Manufaktur-Serienfertigung hinbekommen. Wenn man das jetzt aber auf eine industrielle Serienfertigungsmethode hinbekommt, dann liegen da natürlich enorme Kostensenkungspotenziale, die eben durch Gleichteile, sie sparen ja dann auch bei der Lizenzierung, sie haben vielleicht einfachere Designs, nicht mehr ganz so viele Bauteile, die sie verbauen müssen. All das sind die Standards aus der Industrie, mit denen man Kostensenkungsprogramme betreibt. Und das lässt sich eben in die Kerntechnik einführen, ist dort aber noch nicht. Das wird aber dieses Jahrzehnt passieren.
Eng mit dem Thema Energie verbunden ist naturgemäß die Klimapolitik. In Folge 238, Politbürokratie verhindert Klimaschutz, haben wir uns die Einstufung von Gebäuden in Energieeffizienzklassen angeschaut. Wir wissen es, je schlechter ein Gebäude eingestuft ist, desto früher soll eine Sanierung erfolgen. Nach dem Motto, dort ist die Einsparung am größten. Das klingt zunächst erst einmal logisch. Das Problem dabei? Zahlreiche Studien zeigen, dass der tatsächliche Energieverbrauch erheblich von den theoretischen Werten abweicht. Und gerade bei den vermeintlich schlechten Gebäuden deutlich geringer ist als von den Modellen erwartet. Eine erzwungene Sanierung würde dem Klima hier also wenig bringen. Aber das ist nur ein Beispiel für den falschen Ansatz in der Klimapolitik, wie wir sie hierzulande verfolgen. Statt auf Preissignale zu setzen, werden verbindliche Vorgaben gemacht, egal ob diese etwas bewirken oder nicht. Und darüber habe ich gesprochen im Podcast mit Professor Franz Josef Rademacher. Der zeigt auf, wie grundlegend und gesamthaft ineffizient und ineffektiv unsere Klimapolitik ist.
Die entscheidende Frage ist ja, was sind denn zuverlässig steuerbare klimaneutrale Energien, die hier in Frage kommen? Nun, da bietet sich zunächst die Nuklearenergie an und die hat ja am Rande der Weltklimakonferenz einen enormen Schub bekommen, indem etwa 25 leistungsstarke Länder unter Führung der USA erklärt haben, dass sie bis 2050 ihre Nuklearkapazität verdreifachen werden. Man muss sich das einfach mal vorstellen. Neben der Klimakonferenz verdreifachen. Und da sind unsere grünen Politiker, Frau Baerbock ist da und sagt dazu nichts. Wir haben Atomkraft, nein danke. Wir laufen rum und erklären den anderen, Atomkraft soll nicht sein. Und da sind große, leistungsstarke Länder, die sagen, anders kriegen wir das Problem nicht gelöst. Jetzt kommt die zweite Komponente. Das ist die, auf die wir uns bei Global Energy Solutions, wo ich aktiv mitarbeite, insbesondere konzentriert haben. Das ist Carbon Capture, also CO2 abfangen. Und uns ist besonders wichtig, dass wir CO2 sowohl an Kohlekraftwerken wie an Gaskraftwerken abfangen, aber natürlich auch bei Stahl, natürlich bei Zement, natürlich auch in der Chemie. Wir können mit einer klügeren Klimapolitik bei uns mindestens die Hälfte der Kosten einsparen, die im Moment über die nächsten 30 Jahre vorgesehen sind, und würden die Klimaziele besser erreichen, als wir sie mit der jetzigen Politik erreichen. Das ist, wo ein kluges Gehirn fast automatisch hinkommen würde.
Leider müssen wir feststellen, dass unsere Klimapolitik eher in eine Welt passt, die in Degrowth die Lösung sieht. Also in der Abkehr vom Wachstum, am besten sogar noch in der Schrumpfung. Und deshalb haben wir uns im ersten Halbjahr auch mit Degrowth im Podcast beschäftigt. In der Folge 231 mit dem Titel Degrowth ist menschenfeindlich diskutiere ich Studien, die zeigen, dass wer Degrowth propagiert, letztlich Millionen von Menschen in Armut halten möchte, ohne dem Klima zu helfen. Über das falsche Denken der Degrowth-Anhänger generell spreche ich in dem Podcast mit Dr. Hans-Jörg Naumer, Direktor Global Capital Markets bei Allianz Global Investors.
Entweder wir schaffen diesen Weg und wir arbeiten alle daran, oder wir stecken den Kopf in den Sand, geraten in Panik, und Panik ist der schlechteste Ratgeber, wie ich immer finde, gerade bei dieser Herausforderung. Oder wir sagen, naja, ein bisschen mehr Lastenfahrrad fahren. Ich sage es jetzt etwas ironisch, satirisch, ich weiß, ein bisschen mehr Lastenfahrrad fahren wird uns retten. Nein, das wird uns alles nicht retten. Also wenn wir diese Alternativen in irgendeiner Weise in Erwägung ziehen, kommen wir aus der Klimakatastrophe nicht raus. Wir müssen daran arbeiten. Also das heißt, der politische Wille muss geschärft werden und unterstützt werden. Wir müssen das wollen.
Statt also zu schrumpfen, statt also auf abnehmenden Wohlstand zu setzen, um den Klimawandel zu bekämpfen, sollten wir vielmehr auf Innovationen setzen. Und dass das geht, zeigen wir an zwei Beispielen in der Folge 233 mit dem Titel Innovation rettet das Klima. Zum einen ist dabei Jürgen Fischer, Mitglied des Executive Teams von Danfoss, der erklärt, welche Potenziale sich aus der Nutzung von Abwärme ergeben. Allein in der EU beträgt der Wärmeüberschuss 2860 Terawattstunden pro Jahr, was nahezu dem gesamten Energiebedarf der EU für Wärme und Warmwasser in Wohn- und Dienstleistungsgebäuden entspricht. Dieses Potenzial kann man entsprechend heben.
Man redet davon, dass die Niederlande allen ihren Wärmebedarf mit der Abwärme alleine erfüllen könnte. Und auch in Deutschland zum Beispiel könnte man 10% der Bevölkerung wärmen oder den Wärmebedarf decken, indem man die verfügbare Abwärme seiner drei größten Quellen nutzt. Das sind zwei große Industriestandorte und eine große Kläranlage. Und das sind nur ein paar Beispiele, die ich jetzt endlos fortführen könnte. Wenn Sie von industrieller Abwärme reden, dann sind es Gebäude, es sind Fabriken, aber es sind auch solche Dinger wie Rechenzentren, die natürlich immer mehr aus dem Boden sprießen. Und dort sind wir wirklich bei einer Form der Energie, die relativ, ich würde nicht sagen günstig, weil es bedarf einer Investition, aber zumindest machbar zu gewinnen ist.
Das zweite Beispiel für innovative Ansätze des Klimaschutzes in der Folge 233 ist die Solarthermie. Werner Langbauer, Vertreter des belgischen Unternehmens Aztec in Süddeutschland, erläutert, wie Solarthermie einen wichtigen Beitrag zur Erzeugung von Prozesswärme in der Industrie leisten kann. Dabei geht es um Lösungen zur Dekarbonisierung von Wärme ab 60 Grad bis 400 Grad in Kombination mit effizienter Abwärmenutzung.
Also man stelle sich einfach mal eine Dachrinne vor. Dachrinne kennt jeder. Wenn man die innen verspiegelt und hält die in die Sonne, dann wird jeder Sonnenstrahl in die Mitte gelenkt, in den sogenannten Brennpunkt. Und wenn man jetzt diese Dachrinne 6 Meter im Durchmesser macht und 150 Meter lang, dann ist das ein ordentliches Gerät, das unglaublich viel Wärme erzeugt. Und diese Technologie ist über 100 Jahre alt, ist auch eine uralte deutsche Erfindung, die in Nordafrika damals in Kolonialgebieten eingesetzt wurde. Heutzutage haben wir das Ding so weit entwickelt, dass es einen Wirkungsgrad von über 70% hat. Und wenn wir mit der Photovoltaik vergleichen, die dabei ungefähr 20% liegt, dann ist das mehr als das Dreifache, was wir an Wirkungsgrad hier haben. Und das bedeutet wiederum auch kostengünstig Wärme erzeugen zu können. Um es beim Namen zu nennen, wir können bis zu 400 Grad und das ist eben das Entscheidende, dass wir Hochtemperaturwärme erzeugen können und damit auch die Industrie bei der Wärmewende unterstützen können. Und das für Preise. Wir liegen so bei den vielen Angeboten, die wir jetzt im letzten Jahr abgegeben haben, wo der richtige Run jetzt oder einfach das Aufwachen kam. Da liegen wir bei Preisen von 4 bis 8 Cent pro Kilowattstunde.
Zwei Beispiele, die zeigen, dass Innovation die Lösung ist und nicht die Growth. Die Folge 233 lohnt sich also für alle jene, die mal optimistisch in die Zukunft blicken wollen. Doch leider setzen wir lieber auf Verbote. Und das hat Folgen. Wir sind stark im Verbieten in Europa, aber nicht im Entwickeln. Und diese Chance nutzen unsere Wettbewerber, allen voran die Chinesen. In Folge 248, keine Rettung, haben wir deshalb gefragt, ob denn die verhängten Ausgleichszölle der EU für importierte Elektroautos aus China irgendetwas bringen. Und die Antwort war vermutlich nicht. Denn China hat beim Thema Elektromobilität ganz eindeutig die Nase vorn aufgrund einer sehr intelligenten Industriepolitik vom Rohstoff über die Batterie bis zum fertigen Elektroauto. Wie die Chinesen generell Industrien fördern und welche Rolle dabei auch Subventionen spielen, erläuterte Professor Dirk Dose, Leiter des Forschungszentrums Innovation und internationaler Wettbewerb am Kiel-Institut für Weltwirtschaft im Gespräch mit mir.
Chinesen subventionieren im Industriebereich fast alles, also Subventionen sind da wirklich ubiquitär. Wir sind auch erheblich höher in China als in anderen Ländern. Also wir haben am Institut für Weltwirtschaft gerade eine Studie dazu gemacht, zu chinesischen Subventionen und deren Auswirkungen im Green-Tech-Bereich, also Elektromobilität, Windkraftanlagen und Schienenfahrzeugbau im Wesentlichen. Und ja, was wir da gesehen haben, also einmal, dass die Chinesen sehr viel mehr subventionieren als alle anderen großen Industrieländer. Also es geht so vom 3- bis 9-fachen Umfang her. Sie subventionieren auf allen Wertschöpfungsstufen sozusagen und sie setzen auch ganz klar strategische Schwerpunkte.
Bevor wir weitermachen mit unserem Rückblick auf das erste Halbjahr 2024, noch dieser Ihnen wohlbekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es das exklusive Angebot für alle BTO, Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt-Hörer. Testen Sie das Handelsblatt Premium für 4 Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und natürlich wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Ein weiterer Themenschwerpunkt war natürlich die EU und der Euro. In Folge 247 mit dem Titel "Der Preis ist zu hoch" beschäftigen wir uns mit den Risiken einer Wiederwahl von Ursula von der Leyen. Die Kernthese damals, Italien wird einen Preis fordern und dieser Preis dürfte vermutlich ein weiterer Schritt sein in Richtung Schulden- und Transferunion. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir blicken mal in die Historie von anderen Währungsunionen und haben uns deshalb angeschaut, was denn eigentlich passiert ist mit der sogenannten lateinischen Münzunion. Über die Lehren aus der Geschichte berichtete im Podcast Dr. Marius Kleinheier, Senior Research Analyst am Flossbach von Storch Research Institute.
Also wir versuchen einen Vertrag über Stabilität und über gemeinsames Geld zu schließen, halten uns aber im Prinzip alle nicht dran, weil wir das glaubwürdige Commitment für dieses Geldsystem nicht bringen können. Dann ein Problem in der Münzunion damals. Man hat nicht darauf geachtet, wer in diese Münzunion kommt, weil politische Überlegungen das überlagert haben. Man hat auch nicht auf die ökonomischen Situationen geachtet, sondern man hat gesagt, das ist ein Projekt für Europa. Alle kommen rein. Übrigens, das an dieser Stelle nochmal gesagt, diese Münzunion hat ganz, ganz schnell ihre große Attraktivität auch verloren. Der Name lateinische Münzunion ist eine Erfindung der englischen Presse, die damit deutlich machen wollte, dass auf keinen Fall England in dieses kontinentaleuropäische Projekt gehört. Es war also über kürzeste Zeit nicht mehr attraktiv, aber es blieb trotzdem, und das ist eben auch eine Lehre für heute, Systeme können noch sehr, sehr lange funktionieren, obwohl sie dem Sinn nach schon gescheitert sind.
Doch nicht nur die Währungsunion ist ein Problem für die EU. Die EU macht sich auch sonst das Leben schwer. Nicht nur sich selbst, sondern vor allem auch der Wirtschaft. Immer erdrückender wird die europäische Bürokratie. Besonders dramatisch ist das im Bereich der Medizintechnik. Im Jahr 2021 ist die sogenannte Medical Device Regulation in Kraft getreten. Das Ergebnis ist fatal. Statt Patienten besser zu schützen, dürfte genau das Gegenteil erreicht werden. Und ohne rasche Reform droht Europa in einer weiteren wichtigen Industrie den Anschluss zu verlieren. Wie die EU-Regulierung Innovation verhindert und der hiesigen Wirtschaft schadet, erläutert Nino Weiland, Gesellschafter und Operations Manager bei NG Medical, in der Folge 244 bei dem passenden Titel Tod durch Bürokratie.
Ja, wir sind ein Unternehmen, das in der Wirbelsäulenchirurgie, und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, als Firma für die Bewegungserhaltung zu stehen. Das heißt, unser Kernprodukt ist eine Bandscheibenprothese für die Halswirbelsäule, MoveC. Und MoveC ist ein Produkt, was in der Lage ist, die natürlichen Bewegungsumfänge, die Bandscheibe in gesundem Zustand nachzuahmen. Das heißt, man kann eine degenerativ veränderte Bandscheibe entnehmen, und solange die restlichen Strukturen noch intakt sind, insbesondere Bänder, ist es möglich, mit MoveC die Bewegungsumfänge zu erhalten und die durch degenerative Veränderung entstehenden Symptome, wie zum Beispiel Paresen, also Lähmungserscheinungen, zu beheben.
Wie ist das jetzt so eigentlich mit der Regulierung? Ich meine, eigentlich müssten doch alle happy sein, dass es sowas gibt wie Ihr Produkt. Aber Sie hatten mir schon mal verraten in unserem Austausch vorher, naja, irgendwie scheint doch der Bedarf zu sein, von der EU vor allem auch immer mehr zu regulieren. Vielleicht können Sie dazu ein bisschen was erzählen, wie das so abläuft, also, oder wo es überhaupt eine Rolle spielt, die Regulierung.
Also man kann momentan ganz klar sagen, dass der Status quo in den USA im Vergleich zu dem Status quo in Europa eine Wunschvorstellung für uns hier ist. Also der Status quo in den USA ist, dass es für uns zwei verschiedene relevante Zulassungsverfahren gibt, die sogenannte 510K. Bei der 510K gibt es eine Antwortfrist der FDA von 90 Tagen. Das heißt, in 90 Tagen kriegt man ein Feedback, ob das Produkt zugelassen werden kann oder nicht, mit konkreten Punkten, wenn es irgendwelche Abweichungen gibt, die behandelt werden können. Und es gibt das Ganze zu einem festgelegten Preis, der irgendwo bei $10,000 liegt. In Europa haben wir vergleichbare Produkte, haben wir dafür die Akten vor 2 Jahren eingereicht. Alle Produkte in der EU müssen ja neu zugelassen werden, weil es einen Wechsel gibt von der Medical Device Directive zu der Medical Device Regulation. Die Medical Device Regulation oder auf Deutsch Medizinprodukteverordnung oder wie ich sie nenne, Medizinprodukteverhinderungsverordnung, wurde 2017 in Kraft gesetzt und mit einer gewissen Übergangszeit und Auslaufen von alten Zertifikaten wird es jetzt gerade so richtig brenzlig auf dem Markt, weil jetzt die alten Zulassungen auslaufen und jetzt in Deutschland die Produkte fehlen, weil diese neue Verordnung einfach dazu führt, dass Produkte nicht mehr zu kalkulierbaren Kosten in der kalkulierbaren Zeit zugelassen werden können. Es ist in Europa eine komplett unsichere Marktsituation.
Doch wie wir wissen, hat die EU es nicht so sehr mit Reformen. Das gilt ja auch für Deutschland, wo die Politiker lieber auf weitere Schulden setzen wollen. Doch ist das gerechtfertigt? Sind Schulden die richtige Medizin? Skepsis ist angebracht. In der Folge 242 mit dem Titel Falsche Medizin haben wir uns das genauer angeschaut. Die Wirkung von Schulden ist nämlich längst nicht so positiv wie erwartet. Und die Hoffnung, höheres Wirtschaftswachstum würde helfen, die Schulden wieder zurückzuzahlen, ist empirisch nicht gedeckt. Das heißt, mehr Schulden bedeutet nicht, dass das Wachstumspotenzial sich erhöht. Vor allem aufgrund der Mittelverwendung. Weder sogenannte Klimainvestitionen noch höhere Verteidigungsausgaben werden dazu führen, dass Europa und Deutschland den anhaltenden Rückgang der Produktivitätszuwächse überwinden. Hierzu bräuchten wir ganz andere Investitionen und vor allem Reformen. Vergessen wir nicht, ohnehin fließt der überwiegende Teil der Staatsausgaben in Soziales und in Umverteilung. Auch das hilft nicht beim Wirtschaftswachstum. Darüber habe ich mich mit Dr. Jörg König, Ökonom bei der Stiftung Marktwirtschaft, in der Folge 242 unterhalten.
Also was im Moment ja passiert ist, dass Staatsanleihen, Zinsen, die eigentlich so eine Art Risikobepreisung einer, wenn man so will, Zahlungskrise eines Staates sein sollten oder widerspiegeln sollten, dass die mehr oder weniger ausgesetzt sind in der Eurozone. Weil die EZB alles aufkauft und interveniert. Und man auch weiß, im Zweifel würde auch die EU wieder einspringen. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen und auch die anderen Mitgliedstaaten. Aber wenn man es schaffen würde, dass die Zinsen wieder stärker das Risiko widerspiegeln würden, wogegen sich natürlich die hochverschuldeten Staaten vehement wehren würden, aber wenn man das implementieren würde, so ein System, dann wäre ich der Meinung oder der Hoffnung, würden sich die Staaten dann auch wieder stärker darum bemühen, dass ihre Finanzbalance solider aufgestellt ist.
Jetzt wissen wir aber, die haben schon zu viele Schulden. Und deshalb steht immer offener zur Diskussion, dass die Notenbanken ihre Rolle wechseln. Weg von der Verteidigung des Geldwertes hin zur Rolle als Kreditgeber der Staaten. In der Folge 240 mit dem Titel Unter dem Pantoffel des Finanzministers geht es genau darum. Das Fachwort dafür ist die sogenannte Fiscal Dominance, also die Herrschaft des Finanzministeriums über die Notenbank. Wir wissen es, eigentlich sollte die Notenbank unabhängig sein und sich vor allem auf die Preisstabilität konzentrieren. Die Realität ist allerdings eine andere, auch weil es alternativlos ist, wie Angela Merkel es bezeichnet hätte. Denn schon längst finanzieren die Notenbanken die Staaten. Und das ist eigentlich ganz klar nicht ihr Job. Ich habe dazu gesprochen mit dem französischen Wissenschaftler Guillaume Plantin. Und das, was er gesagt hat, war mit Blick auf das, was wir vor einigen Wochen in Frankreich erleben konnten, bereits sehr prophetisch.
When we think of fiscal dominance, we implicitly assume that
Wenn wir an fiskalische Dominanz denken, gehen wir implizit davon aus, dass die Fed niemals zulassen wird, dass die US-Regierung zahlungsunfähig wird. Das haben wir auch in Großbritannien gesehen bei der Mini-Budget-Krise. Obwohl die Bank of England dabei ist, ihre Bilanz und Politik zu normalisieren, es kam zu einer massiven Liquiditätsunterstützung, als die Staatsanleihen nach der Mini-Budget-Ankündigung fielen. In der Eurozone gab es den berühmten Whatever-it-takes-Satz. Wenn Sie es mit mehreren Staaten zu tun haben, haben Sie mehrere Möglichkeiten, einen Zahlungsausfall zu vermeiden. Man kann einfach Inflation in der Eurozone zulassen, obwohl wir wissen, dass einige Länder eine stärkere Inflation verzeichnen als andere. Sie können auch versuchen, die Verluste zwischen den Ländern umzuverteilen. Das kann bis zu einem gewissen Grad durch den Kauf von Anleihen erreicht werden. Dies hilft einigen staatlichen Emittenten. Aber das ist natürlich äußerst gefährlich, weil es nicht das Mandat der EZB ist. Es wird deutlich, dass die Zentralbank im Grunde die einzige europäische Finanzbehörde ist. Um es ganz klar auszudrücken, die EZB wird zu einer nicht gewählten Finanzbehörde, die entscheidet, wie viel Deutschland für Spanien zahlen soll oder umgekehrt. Ich weiß nicht, wie lange es gut gehen kann.
The way I view the situation is more, it's a game of chicken between the north and the south. So let's say France, Italy, etc. I'm very, you know, I'm simplifying things.
Meiner Meinung nach ist die Situation eher ein Chicken Game zwischen dem Norden und dem Süden, also Frankreich und Italien. Der Süden sagt zum Norden, nun, ihr hasst die Inflation, weil ihr in der Geschichte viel darunter gelitten habt, ist uns egal. Wir hatten immer eine hohe Inflation, wir wissen, wie man damit umgeht. Wir werden also riesige Mengen an Schulden aufnehmen, aber weil ihr die Inflation so sehr hasst, werdet ihr uns das tun lassen und selber keine Schulden machen, damit es keine Inflation gibt. Statt über das Preisniveau das Problem zu lösen, muss der Norden sparsam sein, während der Süden Schulden macht.
That's how you can view the game of chicken, you know?
Wir haben aber auch aus anderen Blickwinkeln auf Schulden und Vermögen geblickt. Denn auch private Schuldner können in Probleme geraten. So wie die Schuldner und die Gläubiger am amerikanischen Immobilienmarkt. In Folge 226 mit dem Titel Bröckelndes Betongold in den USA haben wir uns genau mit so einem Fall beschäftigt. Aufgrund der Tendenz zum Homeoffice infolge von Corona haben wir einen deutlich geringeren Flächenbedarf für Büros in den USA. In der Folge sind die Leerstände hoch und die Preise von Büroimmobilien von New York bis San Francisco deutlich gesunken. Dies führt zu Verlusten bei Investoren, aber auch zu Verlusten im amerikanischen Bankensystem. Hier haben wir diskutiert, inwiefern das Bankensystem diese Verluste wirklich verkraften kann. Und wir haben darüber hinaus breiter diskutiert, ob das Ganze nicht ein Symptom ist für ein grundlegendes Problem, nämlich für die überzogene Finanzialisierung unserer Welt. Nach dem Motto, alles ist bereits ein Finanzasset. Diese These vertritt die an der New Yorker Columbia Universität lehrende Juristin Katharina Pistor. Ich habe mit ihr über ihre Thesen diskutiert und sie hat sich ganz klar gegen eine zu starke Rolle des Finanzsektors ausgesprochen und befürwortet hier eine stärkere Einflussnahme des Staates.
Die Lektion für mich ist, und das ist auch eine wichtige Einsicht, ist, dass der Finanzsektor und der staatliche Sektor, das Geldwesen, natürlich verschränkt sind. Mhm. Die lassen sich nicht trennen. Deswegen kann man auch nicht sagen, wenn der Staat es nicht gemacht hätte, der Finanzsektor jenes gemacht. Der Finanzsektor beruht darauf, dass alle Finanzinstrumente letztendlich in der staatlichen Währung nominiert sind. Und dass man sie letztendlich, das ist ja die Wette, die man abschließt, ich mache neue Finanzinstrumente und gehe davon aus, dass ich sie wieder in Geld umtauschen kann, wenn immer ich das brauche, wenn ich Liquidität brauche oder wenn mir das etwas zu hot wird, weil diese Vermögensgüter vielleicht an Wert verlieren können, dann will ich in staatliches Geld. Das ist verschränkt und die Illusion, das ist ja leider die gleiche Seite, die oft vertritt, lass doch den Finanzsektor sich selbst korrigieren, denkt ja auch, dass der Finanzsektor unabhängig vom Staat funktionieren könnte und das tut er nicht. Nicht auf der Größenordnung, nicht auf der nationalen oder globalen Scale. Dafür brauchen sie staatliches Backup und das ist die staatliche Währung und das sind die Notenbanken, die letztendlich dahinter stehen, um die Liquiditätsspritzen zu geben, damit es halt nicht zur Krise kommt und in der Krise bereit sind, auch wieder zu stabilisieren.
Die USA waren naturgemäß in diesem Jahr mehrfach Thema im Podcast. In Folge 236 mit dem Titel Gespaltene Nation war Professor Bachmann zu Gast, der im zweiten Halbjahr nochmals mit mir gesprochen hat. Doch schon in der Folge 236 wies er darauf hin, dass die Zustimmung der US-Amerikaner zu Donald Trump auch wirtschaftliche Gründe hat. Damals hat er bereits gesagt, es ist nicht auszuschließen, dass Donald Trump gewinnt.
Die Inflation ist immer noch nicht wirklich im Griff. Wir haben, wenn man sich das anguckt, seit, Mitte 2023 eigentlich, wenn man sich da gibt es auch unterschiedliche Maßnahmen, wenn man sich jetzt mal den Consumer-Preis-Index anguckt, also ein sozusagen ganz zentrales Maß von Inflation, der ist seit Mitte letzten Jahres, geht der seitwärts so auf so 3% jährlich. Und das ist schon, also 3% ist nicht da, wo man sein will und vor allen Dingen da, wo die Amerikaner ja auch herkommen. Ja, es gab einen Aufbau an Jobs im verarbeitenden Gewerbe, aber die Evaluation, die ich gesehen habe von diesem Inflation Reduction Act, die ja diese Subventionen gemacht hat, die gab's aber so viel, dass das jetzt sozusagen wirklich ein Game Changer gewesen wäre oder wirklich entscheidend in den betroffenen Regionen, strukturschwachen Regionen, da wirklich einen entscheidenden Fortschritt gebracht hat, das kann man noch jedenfalls nicht sagen.
Wir haben in diesem Podcast aber auch auf andere Länder geblickt, nicht nur die USA. So zum Beispiel nach Indien. In der Folge 239 Indien, Chance für Deutschland, habe ich aufgezeigt, dass Indien drauf und dran ist, zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt zu werden. Und dies mit Dienstleistungen und Industrieproduktion. Aus deutscher Sicht ist Indien eine große Chance. Als Produktionsstandort, als Absatzmarkt, aber auch als Quelle für qualifizierte Arbeitnehmer. Wobei ganz klar ist, wer in Zukunft erfolgreich sein will, der hat gar keine andere Alternative, als in Indien direkt aktiv zu werden. Ich habe damals mit dem indischen Topmanager Ramabhadran Gopalakrishnan gesprochen, der einen interessanten Vergleich gezogen hat zwischen China und Indien. Er meinte, Indien würde mehr auf Softpower setzen, Stichwort Yoga, und deshalb wäre es deutlich besser, mit Indien zu arbeiten als mit China.
Government recognized that there is a great future in services. One of the interesting contrasts between India and China is historically, China has always been a net exporter of things, gunpowder, gadgets, and nowadays soft toys and every plastic item comes from China, all over the world.
Die Regierung hat erkannt, dass Dienstleistungen eine große Zukunft haben. Einer der interessantesten Kontraste zwischen Indien und China besteht darin, dass China historisch gesehen immer ein Nettoexporteur von Dingen war. Sie wissen schon, Cheesepulver, Kompass. Heutzutage gibt es Gadgets, Plüschtiere und alle möglichen Plastikartikel kommen aus China. Indien war schon immer ein großer Ideenexporteur. Wissen Sie, der Buddhismus strebt danach zu werden. Philosophie und Musik sind im Grunde unsere Gene und unsere Psyche. Ohne dass wir uns dessen bewusst sind, sind wir stark auf den Export von Dienstleistungen ausgerichtet. Darin sind wir ziemlich gut. Ich nenne das die Soft Power Indiens. Schauen Sie sich Ideen an, die den Westen faszinieren. Yoga. Viele Leute halten Yoga für etwas Amerikanisches, aber es kam aus Indien. Im Einklang mit diesem Gedanken hat Indien auf IT gesetzt. Die IT-Revolution hat einen ganz außergewöhnlichen Anstoß gegeben. Und Indien wurde bekannt. Ich denke, dass dies das Bild der Inder in den letzten 25, 30 Jahren als kluge Ingenieure mit hoher Bildung und hoher Kompetenz geprägt hat. Das war vor 50 Jahren nicht der Fall. Deshalb denke ich, dass wir uns heute natürlich im Übergang befinden. Aber ob es um neue Energien geht oder um künstliche Intelligenz, überall spielt Indien vorne mit.
Or it is in artificial intelligence. India is at somewhere up in the front.
Ebenfalls früh im Podcast war ein anderes Land, nämlich Argentinien. Bereits in Folge 230 mit dem Titel Argentinien – Warnung für den Westen haben wir uns das Land genauer angeschaut. Wir haben uns angeschaut, wie es dazu kam, dass ein einstmals so reiches Land so abstürzen konnte. Wir haben uns angeschaut, wie groß die Frustration der Argentinier über den Niedergang ihres Landes war, dass sie mit Javier Milei einen krassen Außenseiter gewählt haben als neuen Präsidenten. Und wir haben uns auch angeschaut, mit welcher Radikalkur Milei den seit Jahrzehnten anhaltenden Niedergang des Landes stoppen möchte. bereits damals im Gespräch Professor Philipp Bargus, der im direkten Austausch mit Javier Milei steht.
Die Argentinier sind sich schon bewusst, dass eine harte Zeit kommt. So, wenn die harte Zeit jetzt nicht zu hart wird und nicht zu lang, dann bin ich optimistisch, dass eine Erfolgsstory wird. Und wenn er die Reform umsetzen kann, ja, wenn man ihn machen lässt, ja, also für mich ist da in dem Sinne kein Experiment, weil ich weiß, was es braucht, damit eine Wirtschaft wächst. Es braucht unternehmerische Freiheit, es braucht niedrige Steuern, es braucht niedrige Staatsausgaben, unternehmerische Freiheit, also keine Regulierung, keine Bürokratie. Und er weiß das auch. Ja. Und wenn er das machen kann, ja, wenn er das durchsetzen kann, wir brauchen eine stabile Währung auch, ja, eine sichere Währung, dann wird es eine Erfolgsstory werden. Und dann werden auch immer mehr Leute das sehen und sagen, oho, es funktioniert.
Im zweiten Halbjahr habe ich dann erneut mit Professor Bargus gesprochen, um zu schauen, ob es dann schon Fortschritte gibt.
Ja, zunächst muss man erstmal darauf eingehen, was er eigentlich vorgefunden hat im Dezember, als er gekommen ist. Ja, die Staatsverschuldung lag bei 88%, das Staatsdefizit lag bei 15%, 5% im Haushalt und 10% in der Zentralbank. Die Inflation hat sich im Laufe des vergangenen Jahres immer weiter gesteigert, von 8% auf 12% monatlich, ja, auf 50% monatlich. Dann ist das natürlich kurz vor einer Hyperinflation. Und wie hat er es dann geschafft, dass es nicht dazu kam? Und das ist eben, was er nennt, der monetäre Anker oder der ausgeglichene Haushalt, ja, der nicht verhandelbar ist, weil das eben auch die Inflationserwartungen beeinflusst, das weil dann ein Defizit ist, das wird dann natürlich monetisiert. Und da hat er schon im Januar geschafft, dass es einen Überschuss gab. Ja, Primär- und Sekundärhaushalt, also auch nach Zinsen, gab es einen Überschuss. Und der ist in allen Monaten, hat er Bestand gehalten. So. Das Defizit in der Zentralbank, das ging nicht so schnell zu beseitigen. Das wurde erst Ende Juli beseitigt, indem nämlich die Schulden von der Zentralbank umgeschuldet wurden. Die sind jetzt nicht mehr auf der Zentralbankbilanz, sondern sind jetzt im Haushalt, aber längerfristig und eben zu viel niedrigeren Zinsen, wegen eben Milleis Bestehen auf dem ausgeglichenen Haushalt. Ja, und wie hat er das geschafft? Indem er Staatsausgaben gekürzt hat. Also er hat nicht Steuern erhöht. Ein wenig, ja. Aber hauptsächlich hat er die Staatsausgaben gekürzt. Er hat die Subventionen an die Medien gestrichen. Er hat die diskretionären Ausgaben an die Provinzen gestrichen. Er hat die Ministerien zusammengestrichen. Er hat Staatsbedienstete entlassen. Ja. Und er hat alle Bauprojekte, öffentlichen Bauprojekte gestoppt, ja, alle gestoppt. Das waren eigentlich Selbstbedienungsläden für Unternehmer, die dann zu überhöhten Preisen da irgendwelche Infrastruktur gebaut haben. Das hat er alles auf Eis gelegt. Und er hat, was muss man auch noch sagen, er hat die Gehälter der Staatsbediensteten und die Renten nicht im gleichen Ausmaß erhöht wie die Inflation. Das heißt, real sind die zurückgegangen. Insgesamt ein Rückgang der realen Staatsausgaben von 35%.
Der Anspruch vom BTO ist es immer gewesen, nicht nur über die aktuelle Wirtschaftspolitik zu sprechen. Nein, das Ziel ist immer auch gewesen, sich grundlegender mit der Forschung zu beschäftigen und daraus Lehren zu ziehen. Und auch das haben wir im ersten Halbjahr getan. Beispielsweise in Folge 243 mit dem Titel »Eine Frage der Intelligenz«. Darin erläutert der Bildungsforscher Professor Heiner Rindermann, welchen Anteil am Bildungserfolg die angeborene oder erworbene Intelligenz hat. Im Gespräch zeigt er auf, welche Möglichkeiten man hat, durch bessere frühkindliche Bildung, durch bessere Schulen, das Potenzial der nachfolgenden Generation zu heben. Aber er zeigt eben auch auf, worin die Grenzen liegen.
Der beste Prädiktor, die Variablen, mit der man am besten interindividuelle Unterschiede, Intelligenz und Schulleistung vorhersagen kann, der beste Prädiktor ist das Bildungsniveau der Eltern. Es muss ja auch so sein, weil das in Übereinstimmung steht mit dem Ergebnis von Zwillings- und Adoptionsstudien, dass genetische Faktoren eine entscheidende Rolle spielen für die Erklärung interindividueller Unterschiede. Und die genetischen Faktoren werden ja von den Eltern zu den Kindern vererbt. Allerdings, jedes Kind hat eine andere genetische Ausstattung und deshalb haben wir innerhalb von Familien erstaunlich große Variabilitäten und Heterogenitäten.
In Folge 237 haben wir uns dann mit der Ungleichheit von Einkommen und Vermögen beschäftigt. Titel war Viel weniger Ungleichheit als gedacht. Daran zeigen wir zum einen auf, dass Deutschland keineswegs so ein ungerechtes Land ist, wie oftmals behauptet wird. Die Armut ist beispielsweise in den letzten Jahren nicht gewachsen, wenn man die Migration ausklammert. Die Migration selbst führt zu einem Anstieg der Armut, woraufhin wir dann gesagt haben, naja, wenn wir Menschen helfen, dann sind wir doch eigentlich kein armes Land, sondern ein großzügiges Land. Grundzeuge für das Thema der Ungleichheit ist bekanntlich der französische Ökonom Thomas Piketty. Diesem wird aber schon länger vorgeworfen, Daten unvollständig und einseitig interpretiert zu haben. Das haben wir uns in der Podcast-Folge auch angeschaut und haben Studien zitiert, die den Verdacht stützen und aufzeigen, dass Piketty oftmals versucht hat, vielleicht die Fakten etwas in die von ihm politisch gewünschte Richtung zu interpretieren. Im Expertengespräch äußert sich entsprechend kritisch Professor Vincent Geloso von der George Mason University in Fairfax in den USA.
Piketty was trying to get a single unified measure.
Piketty hat versucht, ein einziges einheitliches Maß für Ungleichheit zu finden, denn vorher war das, was die Leute gemacht haben, ein Flickenteppich aus verschiedenen Quellen. Das ist meiner Meinung nach der großartige Beitrag, den er geleistet hat. Aber noch wichtiger ist, dass seit 2010 klar geworden ist, dass das, was zunächst in Fachzeitschriften und später dann in Büchern veröffentlicht worden ist, schwerwiegende Mängel aufgewiesen hat, dass die Daten nachlässig behandelt worden sind. Wenn man anfängt, Dinge zu korrigieren, findet man Fehler. Manchmal sind es gutgläubige Fehler, manchmal ist es Schlamperei. Ich glaube nicht, dass es ein Muster von Gutgläubigkeit oder Bösgläubigkeit gibt. Ich denke, es gibt eher ein Muster, dass Sie das gefunden haben, was Sie erwartet hatten und keine weiteren Fragen zu den Daten oder Ihren Annahmen gestellt haben. Aber wenn wir anfangen, das mit anderen Quellen zu korrigieren oder zu validieren oder die von Ihnen verwendeten Quellen zu verbessern, dann finden wir tatsächlich eine ganz andere Geschichte als die, die Sie erzählen.
Wir wissen, wie wichtig Produktivitätsfortschritte sind für den Wohlstand einer Gesellschaft. Und deshalb ist es natürlich erstaunlich, dass wir seit Jahren so geringe Produktivitätszuwächse haben. Dem sind wir in Folge 234 mit dem Titel Die Produktivitätskrise nachgegangen. Seit Jahren fallen die EU und Deutschland beim Fortschritt der Produktivität gegenüber den USA deutlich zurück. Über die Ursachen herrscht keine Einigkeit, aber durchaus über die Ansätze zur Verbesserung der Produktivitätsentwicklung in der Zukunft. Gerade Deutschland muss mit Blick auf die demografische Entwicklung die Steigerung der gesamtwirtschaftlichen Produktivität zum obersten Ziel der Wirtschaftspolitik machen. Darüber sprechen wir in Folge 234. Richtig grundlegend wurde es dann in der Folge 232 mit dem Titel Weg in die Knechtschaft. Darin blicken wir auf einen Meilenstein der ökonomischen und gesellschaftlichen Geschichte. Auf das vor 80 Jahren erschienene Buch Der Weg in die Knechtschaft des österreichischen Ökonomen und späteren Nobelpreisträgers Friedrich August von Hayek. In dem Buch argumentierte Hayek für eine wettbewerbsorientierte, allein durch die Kräfte des Marktes gesteuerte Wirtschaft. Und das als Gegenentwurf zu den Thesen John Maynard Keynes. Hayek widmete das Buch den Sozialisten in allen Parteien. Und auch heute könnte Hayek das Buch in Deutschland allen Parteien widmen. So zumindest die Kernaussage meines Gesprächspartners, Professor Stefan Kurz.
Darauf hat er hingewiesen, auf die Gefahren, die darin liegen, dass eben der Versuch, ein Wirtschaftssystem zentralplanwirtschaftlich zu lenken, notwendigerweise politisch in den Totalitarismus führt. Soweit sind wir heute natürlich nicht. Von daher will ich hier auch keine schiefen Parallelen bilden. Aber wir sind natürlich derzeit recht interventionistisch unterwegs und wir sehen, dass das eben nicht wirklich zündet, dass wir dabei sehr viele Probleme haben ökonomische, aber eben auch zunehmend politische. Und das ist dann vor diesem Hintergrund nicht ganz unerwartet. Ich habe das Buch auch noch mal zur Vorbereitung hier auf unser Gespräch gelesen. Ich glaube, zum ersten Mal habe ich es vor 20 Jahren gelesen und jetzt noch mal. Und es ist schon frappierend, wie viele, wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen auch liest und das überträgt auf heute, wie viel Parallelen da dann doch durchschimmern, wenn es darum geht, die Euphorie einzufangen, die in so einem zentral verwaltungswirtschaftlichen System liegen. Natürlich will heute keiner in eine Zentralverwaltungswirtschaft zurück, aber in etwas abgemilderter Form ist eben auch eine sehr stark industriepolitische Agenda am Ende sehr ähnlich, weil man nämlich den anonymen Marktprozessen misstraut und deshalb darauf setzt, dass der Staat vorgibt, welche Technologien, welche Produktionsverfahren favorisiert werden sollen und welche eben nicht. Und da haben wir mittlerweile viele Instrumente, die zwar noch nicht das widerspiegeln, was man typischerweise eine Zentralverwaltung nennen würde, sind wir zum Glück noch ganz weit von entfernt. Aber es geht eben in die falsche Richtung.
Zum Abschluss dieses Rückblicks auf das erste Halbjahr mein persönliches Highlight. In Folge 246 mit dem Titel »Von Wirtschaft kaum Ahnung« haben wir uns gefragt, wie es eigentlich sein kann, dass unsere Politiker überwiegend keine Ahnung von Wirtschaft haben. Wir haben uns gefragt, wieso die Parteien kein Interesse haben an Quereinsteigern, weshalb sie sich auf Personal verlassen, welches sich jahrelang in den parteiinternen Hierarchien hochgearbeitet hat. Die Folgen sehen wir alle. Das politische System verliert immer mehr den Bezug zu den anderen gesellschaftlichen Säulen, vor allem zur Wirtschaft. Und darüber habe ich gesprochen mit jemandem, der beide Seiten kennt, mit dem früheren parlamentarischen Staatssekretär Thomas Sattelberger von der FDP, der zuvor lange Zeit Vorstand bei verschiedenen DAX-Konzernen gewesen war. Seine Aussagen fand ich ausgesprochen ernüchternd.
Also mich hat's kalt erwischt. Ich war im Grunde, ja, ich war ein mächtiger Vorstand gewesen, hatte dann wichtige Aufsichtsratspositionen und bin dann in die Politik gegangen, wurde auch gewählt. Aber die Wahlkampagne war eine Ochsentour. Und zwar, das fing damit an, dass Leute eigentlich fragten, warum kandidieren Sie? Sie haben doch schon genug viel Geld verdient. Sie nehmen doch anderen Leuten Jobs und Futterdrog weg.
Mhm. Und das bei der FDP wohlgemerkt. Das war nicht bei
und
der.
Das bei der FDP, mhm. Ja. Dann dachte ich, ja, mit dem Segen von Christian Lindner so reinsegeln, Pustekuchen. Das läuft überhaupt nicht. Die Landesverbände, die Kreisverbände, die reagieren zum Teil ganz nervig auf Intervention von oben in ihre Personalangelegenheiten. Dann dachte ich, irgendwo meine Kompetenz zählt. Das, was du vorher gemacht hast, wenn du Quereinsteiger bist, zählt das nicht. Dann war ich ja erfolgreich als Quereinsteiger, habe mich wirklich durchgesetzt in der Stichwahl und wurde auf einen guten Listenplatz gewählt. In der Fraktion bist du zuallererst ein Neuling, ein Nullum. Also deine ganze Historie, die zählt nicht. In Parteien sind die Biografien aus den Parteien heraus interessant, was du dort gemacht hast, aber nicht, welche Kompetenzen du in anderen Sektoren erworben hast.
Das war der Rückblick auf das erste Halbjahr 2024. In der kommenden Woche folgt Teil 2 des Jahresrückblicks. Ich hoffe, Sie haben bis dahin eine schöne Weihnachtszeit, eine geruhsame Zeit und ich freue mich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious featured bei Handelsblatt.